ARD Sounds.
Hi, hier ist Elena. Wie ihr schon am Titel seht, heute gibt es ein 11KM Classic für euch, also eine ganz besondere Folge aus unserem Archiv. Und die wollen wir euch nochmal empfehlen. Es geht hier heute um eine spannende Recherche aus Myanmar. Das Land ist nämlich ein absoluter Hotspot der Scamming-Industrie. Und wir erzählen euch, warum Online-Betrug ausgerechnet dort organisiert wird und was das Ganze mit moderner Sklaverei zu tun hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und einen schönen Feiertag. Tschüss! In Myanmar, einem der ärmsten Länder Asiens, werden in Fabriken Milliarden kassiert. Aber nicht mit Kleidung oder Autos, sondern mit Betrug. Das südostasiatische Land ist ein globaler Hotspot der Scamming-Industrie. Und das mitten im Bürgerkrieg und auf Kosten von Menschenleben. Warum Scamming ausgerechnet in Myanmar so erfolgreich ist, welche Rolle KI dabei spielt und wer die Milliarden einstreicht, haben Svea Eckert und ihr Team vom NDR recherchiert. Svea beschäftigt sich schon seit Jahren mit Online-Betrug. Aber die globalen Ausmaße dieses Betrugs haben selbst sie beeindruckt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuh. Hallo Svea, schön, dass du da bist.
Hi Elena, ich freue mich auch.
Wir sprechen heute über eine Betrugsmasche mit globalen Ausmaßen. Wo nimmt das Ganze denn seinen Anfang?
Wir müssen uns quasi ein bisschen auf die andere Seite der Erde bewegen, und zwar nach Südostasien, jetzt in unserem Fall konkret nach Myanmar, also dieses Bürgerkriegsland, von dem wir hier in Deutschland oft gar nicht so viel mitbekommen. Und da an der Grenze zu Thailand, entlang eines Flusses, da reihen sich sogenannte Scam Center. Und das muss man sich wirklich riesig vorstellen, wie Fabriken, graue Betongebäude mit mehreren Stockwerken, umgeben von Stacheldraht, mitten in diesem dunstigen Dschungel. Und dort sitzen die Betrüger, Betrügerinnen, dort sitzen Menschen, die andere Menschen wiederum auf der anderen Seite der Erde, nämlich hier bei uns, dann betrügen.
Du sprichst von Betrügerinnen und Betrügern. Was sind das für Leute?
Wenn man sich anschaut, wo kommen die denn her, dann kommen die wieder aus ganz anderen Teilen der Erde. Klar, teilweise auch aus Myanmar, teilweise auch aus anderen asiatischen Ländern, wie zum Beispiel China oder auch Thailand oder Philippinen. Aber eben auch aus viel weiter entfernteren Regionen, wie zum Beispiel Afrika. Wir haben für diese Recherche mit einigen dieser Betrüger gesprochen und einer davon, der heißt James. Ich nenne ihn jetzt mal hier nur beim Vornamen. Das ist ein junger Afrikaner, der kommt aus Kenia. Und der ist dort, ich sag mal, hineingeraten. Und der sitzt dann dort am Computer, in langen Reihen sitzen die dort, an langen Tischen. Und dann muss er mit ganz vielen Chats parallel gleichzeitig Leute um ihr Geld bringen.
James und andere Menschen sitzen da also in Myanmar. Und du hast gerade schon gesagt, sie betrügen. Was genau machen sie?
Also im Internet gibt es ja richtig viele Art und Weisen zu betrügen. Aber diese Art ist eine ganz besondere Art, die dort in der Region auch sehr häufig ist. Und die hat den ein bisschen seltsamen Namen Pig Butchering Fraud.
Also Schweineschlachten?
Genau, also es hört sich irgendwie echt ein bisschen eklig an, irgendwie auch. Aber das stammt tatsächlich aus dem Chinesischen, also lehnt sich an eine chinesische Redensart. Und da geht es darum, die Schweine sind die Opfer hier in Deutschland, das sind die Betroffenen. Und die werden erst gemästet und zwar mit Versprechungen. Also man bekommt dann so eine Nachricht und in der Nachricht steht, hallo, erstmal willst du mein Freund sein oder so. Und dann, ich habe ein super Investment und willst du nicht investieren? Und da werden die Menschen dazu gebracht, sehr viel Geld zu investieren. Naja, und dieses Geld, da werden die Schweine dann geschlachtet, das ist am Ende dann weg.
Okay, und wie genau funktioniert das, dieses Pig-Butchering, das Schweineschlachten?
Also wird eine Beziehung aufgebaut, eine freundschaftliche Beziehung, manchmal auch eine Liebesbeziehung mit einer vermeintlich schönen Frau, die man im Internet kennenlernt. Und die erzählt dann irgendwann ganz beiläufig, ich bin ja übrigens zu Geld gekommen. Und dann fragst du vielleicht ganz nichts ahnend, ach, du bist zu Geld gekommen, wer hast du das denn gemacht? Jetzt ohne Mist, ne? So läuft das wirklich ab, habe viele dieser Chats gesehen. Und naja, dann wird das erstmal so beiläufig erzählt und dann, ja, meine Tante gibt mir immer tolle Investment-Tipps und ein Tipp ist, hier, guck mal diese App oder diese Webseite, da musst du investieren, da verdienst du Geld. Und in Wirklichkeit ist aber diese Webseite oder diese App, die ist eigentlich schon eine betrügerische App oder eine betrügerische Webseite und das merken die Opfer aber nicht. Und dann beginnt eigentlich die große Misere.
Aber wieso funktioniert das? Wieso fallen Menschen auf diese Tricks rein?
Ich würde es vielleicht an dem Beispiel von James erzählen.
The job I pretended we used to pretend to have was a business lady.
Er ist ein Mann aus Kenia, aus Afrika, die Opfer sind aus der ganzen Welt. Und dann eben sich zu überlegen, okay, was ist jetzt eine gute Formulierung? Wie schreibe ich als Frau, ja? Also wie schreibe ich als Frau zu einem Mann? Solche Formulierungen kann dann auch ChatGPT vorgeben oder man gibt halt das ein, was das Opfer geschrieben hat und kriegt dann eben raus, was man als Betrüger schreiben soll.
Sie optimieren also den Betrug und nutzen ein Tool wie ChatGPT. Diese Tools können auf jede Frage menschlich wirkende Antworten liefern.
You don't know how to chat a woman. So you could ask ChatGPT some questions, how you can get a man's interest.
James gibt sich also als Frau aus und er hat dafür auch Fotos. Wunderschöne Fotos, meistens als Business Lady gibt er sich aus und schickt also diese Fotos von seinem Leben als Business Lady, die schickt er dann an seine Opfer. Und dann schickt er mal ein Foto vielleicht von einem Shake oder von einem Essen. Vielleicht mal ein Foto von einem Fitnessstudio. Und das Opfer bekommt das Gefühl, er ist mit einer ganz normalen Frau verbunden. Dadurch entsteht Vertrauen und Nähe. Und dann kommt eben dieser Hinweis mit dieser, hier ist die Website oder hier ist die App, investier doch da mal. Und das Ganze macht James nicht nur mit einer Person, sondern parallel mit mehreren Personen gleichzeitig. Und ja, dadurch kommt dann doch einiges an Geld zusammen.
Reichen denn KI-generierte Texte wirklich aus, um Leute zu betrügen?
Da habe ich sogar was für dich mitgebracht, Elena. Allerdings hier auf meinem schönen Zweithandy. Aber das will ich mich nicht auf mein eigenes Handy draufladen. Das hat einer der ehemaligen Betrüger mir gegeben. Das ist jetzt nicht von James. Und zwar gibt es so Kanäle, zum Beispiel auf Telegram. Die haben so teilweise bis zu 40.000, 50.000 Abonnenten, Abonnentinnen. Und die verkaufen zum Beispiel so Fotopakete. Also hier ist jetzt gerade mal so eins. Da sieht man dann wirklich eine, ja, wunderschöne Frau, fast Influencer-mäßig. Das ist so interessant, weil es gibt ganz viele Bilder von dieser Frau in ganz vielen Situationen. Also ich habe jetzt hier eins, ne? Im Fitnessstudio, vorm Spiegel, im Büro, an einem schicken Auto lehnend. Auch immer sehr beliebtes Motiv. Und man kann eben auf diesem Telegram-Kanal für wenige Dollar kann man eben diese Bildpakete kaufen und bekommt dann teilweise hunderte Bilder von den jeweiligen Personen. Teilweise KI generiert, teilweise sind das aber echte Frauen. Und es sind oft geklaute Fotos von Influencern, die meistens gar nichts davon wissen. Im Prinzip soll mit diesen Fotos vermittelt werden, ich bin eine reiche, erfolgreiche, schöne Frau und ich interessiere mich für dich. Und das spricht natürlich dann viele Männer auch an, die vielleicht einsam sind.
Und KI hat diesem Betrugsgeschäft eine völlig neue Dynamik gegeben, oder?
Es ging im Prinzip los mit so kleinen Übersetzungs-Browser-Add-ons. Und dann kannst du quasi in deiner Sprache schreiben, die vielleicht eine afrikanische Sprache ist oder die vielleicht eine asiatische Sprache ist. Und du kannst aber dann schreiben und der übersetzt zum Beispiel in ein sehr gutes Englisch, aber inzwischen wahrscheinlich auch in ein sehr gutes Deutsch. Und der übersetzt dir immer das, was du schreibst. Das war so eigentlich der erste Schritt, wo künstliche Intelligenz dieses Betrugsgeschäft einfach ein Stück weit globalisiert hat. Weil jetzt kann ein Scammer aus Afrika in Myanmar sitzen und kann jemand aus Deutschland abzocken. Und dazwischen ist im Prinzip nichts mehr. Und dieses ganze Thema Sprachbarriere, das gibt's nicht mehr. Jetzt kommt mit ChatGPT zum Beispiel noch eine weitere Komponente dazu. Es gibt ja auch sehr viele kulturelle Unterschiede. Ne? Dinge, die vielleicht ein Scammer nicht weiß. Wie benehme ich mich jetzt als Frau? Damit fängt's vielleicht schon mal an. Und da kann natürlich ChatGPT helfen.
Also zum Beispiel, wie schreibe ich Chatnachrichten, die aussehen, als kämen sie von einer, ich erfinde mal was, niederländischen Geschäftsfrau. Da liefert die KI dann Textvorschläge und auch direkt schon auf Niederländisch.
Ja, genau. Also das heißt, das ganze Thema Betrug, angefangen eben von den Übersetzungs-Apps über ChatGPT für die Chats bis hin zu den Fotos und vielleicht sogar Videos, da habe ich dir auch noch was mitgebracht, auch wieder von so einem fiesen Scammer-Kanal. Und dieser Kanal, den ich hier habe, da werden solche Tools verkauft, unter anderem eben solche KI-Tools. In diesem Betrug gibt es oft eine Situation, wo dann die vermeintliche Frau ihr Opfer anruft.
Per Videocall.
Meistens nur ganz kurz, aber so nach dem Motto, wir telefonieren ja, also bin ich ja echt. So. Und das stellt jetzt die Täter doch vor eine gewisse Herausforderung, weil sie haben vielleicht diese Fotos irgendwo eingekauft und dieses Model ist jetzt nicht zur Verfügung in diesem Camp in Myanmar, in dieser Fabrik, dieser Scamming-Fabrik. Und dann gibt es solche KI-Tools, die hier verkauft werden. Und da siehst du eine asiatische Frau und dann siehst du ganz viele sozusagen Panels, die sind jetzt chinesisch daneben. Und dann kannst du das Aussehen der Frau verändern. Ja? Du kannst sie älter machen, du kannst sie jünger machen, du kannst ihr einfach das Gesicht entsprechend verändern. Also man hat da verschiedene Möglichkeiten, eben das Aussehen der Person zu verändern mit Hilfe von KI. Und genau so kann man einen relativ echten Telefonanruf nachbauen und das erzeugt dann auch wieder Vertrauen beim Opfer. Ne? Dieses, ah ja, ich habe doch mit der telefoniert, haben ja auch einige Opfer erzählt.
Und wer sind die Opfer? Wer sind so die typischen Ziele von diesen Scammern?
Ja, mit vielen Betroffenen gesprochen, unter anderem mit einem Münchner Rentner, Thomas W., nennen wir ihn hier mal. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name, aber er war tatsächlich bereit, über seine Erfahrungen zu sprechen. Und er erzählte uns, dass das Ganze so kam, dass er auf LinkedIn angeschrieben wurde von einer jungen Asiatin, die vorgegeben hat, in London zu leben und die Business in Deutschland machen wollte. Ja, und die hat ihn dann gefragt nach dem Motto, hey, du bist der erste deutsche Freund, den ich kennenlerne und da war er natürlich neugierig.
Unter anderem hat sie mich angefragt, ob ich ihr mehr über Deutschland erzählen könnte oder sogar ein bisschen Deutsch beibringen könnte, sodass sie nicht so ganz unbedarft nach Deutschland reinkommt.
Der ist im Ruhestand, ist gut situiert, hat gute Positionen gehabt, beruflich weit gereist, weltgewandt. Also ein älterer Herr aus München, der jetzt im Ruhestand ist. Er hat wirklich ein großes Vertrauen zu uns gehabt und hat gesagt, hey, ich stelle euch meine gesamten Chats zur Verfügung, damit ihr euch selbst mal ein Bild machen könnt, wie perfide sowas abläuft. Das ist ein Chatverlauf über mehrere 100 Seiten. Also das Ganze geht ja auch über ein Dreivierteljahr, dass die beiden miteinander schreiben. Und sie sagt dann halt irgendwann, ja, sie sei ja kürzlich zu Geld gekommen und sie hätte so eine Tante und die würde ihr immer Tipps geben. Und zwar, wenn es um Gold geht. Mit Gold könnte man ja richtig viel Geld machen. Naja, gut. Und dann meint sie so nach Motto, ja, ich kann dir mal die App schicken oder die Seite schicken, wo du dann investieren kannst.
Und da habe ich mir natürlich gesagt, okay, warum nicht? Das kannst du jetzt mal mit ein paar tausend oder 2.000-3.000 Euro, kannst das mal versuchen, warum nicht?
Und dann sieht er irgendwie, wie seine Gewinne steigen und dann überweist er nochmal 5.000 Euro hin. Und naja, so geht das immer weiter. Ich habe tatsächlich über seinen Anwalt, durfte ich dann einsehen, wie viel Geld er wann überwiesen hat und am Ende handelt es sich tatsächlich um 250.000 Euro, die an diese Betrüger dann gegangen sind. Das Ganze läuft eben so, dass es immer diese Apps gibt und die sehen so vertrauenswürdig aus und die Gewinne steigen, dass er erstmal gar nicht glaubt, dass das ein Betrug ist, sondern er denkt tatsächlich, er macht gerade Gewinn. Und dann steigt ja auch der Goldpreis und dann wird es eben vermeintlich immer mehr und irgendwann will er das Geld halt wieder haben. Und dann versucht er das aus dieser App eben rauszuholen. Und dann geht das nicht. Und dann versucht er es wieder und dann redet er auch mit seinem Steuerberater. Und naja, da wird er dann eben langsam misstrauisch und das Ganze geht sozusagen den Bach runter.
Ich hätte auch immer anfänglich gedacht, dass mir das nie passieren könnte. Ja, und trotzdem ist es mir passiert.
Also davon abgesehen, dass er sich schämt und dass es einfach, ja, für ihn einfach nicht gut ist, fehlt ihm natürlich auch das Geld, klar.
Das Geld, also zum Beispiel diese 250.000 Euro von Thomas W. aus Deutschland oder auch von den anderen Opfern, steckt die sich dann James in die Tasche und die anderen Scammer?
Nein, dahinter stecken mafiöse Strukturen. Also das Ganze ist eine große Operation. Und das Geld, das verschwindet nochmal auf einem ganz anderen Weg. Da bekommen sozusagen die Scammer, über die wir jetzt gesprochen haben, die Betrüger, die kriegen von dem Geld im Prinzip gar nichts mit. Vielleicht nochmal ja, ganz konkret auch zu dem Fall von James. James ist selbst Opfer dieser Scamming-Industrie. James, der ist eigentlich Koch gewesen, sogar relativ erfolgreich bei sich zu Hause. Und er ist dann nach Myanmar gekommen, weil er eigentlich dachte, so Vorsicht, in Thailand, in Bangkok, einen Job in einem Luxushotel als Koch ausüben zu können. Und mit diesem Versprechen ist er eben erstmal in Bangkok gelandet, am Flughafen. Und dort wurde er abgeholt von einem sehr schicken Auto.
As a car waited for us outside, a very, very, very good car. We entered the car. We were driven for like 9 hours.
Und dann sind sie sehr, sehr lange gefahren, viel länger als er dachte. Und dann ist er nach Myanmar verfrachtet worden.
Wie konntest du das nachvollziehen? Haben dir die Scammer selbst, hat dir James selbst davon erzählt?
Genau, also jetzt in dem Fall von James ist es so, dass wir den später getroffen haben, die Möglichkeit hatten, ihn zu treffen über eine Hilfsorganisation, die uns geholfen hat, in Kontakt zu kommen. Und dann hat er uns davon berichtet und uns auch tatsächlich mit allen Beweisen, also alles, was er dann aus dem Camp, ich sag mal, rausschmuggeln konnte, das hat er uns gezeigt. Und wir haben noch Kontakt zu anderen ehemaligen Betrügern gehabt. Und einer davon, der hat noch viel umfangreicher Material gesammelt in der Zeit, als er dort war, war so ein knappes Jahr dort. Und auch genau sowas wie so eine Art Handbuch zusammengefasst, Lagepläne gemacht, heimlich sehr viele Fotos gemacht, so die wir auswerten konnten, sodass wir so ein bisschen klareres Bild bekommen konnten, was dort vor Ort dann abgeht.
Also James war Koch in Kenia, wurde angeworben. Mit welchem Versprechen und wo ist er dann hingeführt worden?
Das ist ganz typisch und da sieht man auch, welche globalen Ausmaße diese Industrie angenommen hat. Das ist tatsächlich so, dass diese Menschen mit vermeintlich lukrativen Jobangeboten gelockt werden aus ihren Heimatländern. Das heißt, sie denken, okay, ich habe vielleicht im Ausland die Chance, Geld zu verdienen, meine Familie zu unterstützen. Bei James ist es auch so, der hat Kinder, der ist ein Familienvater und er denkt, okay, ich gehe ein paar Jahre ins Ausland, arbeite dort in einem Luxushotel. Was soll schon dabei sein? Ich koche da, das ist ein seriöser Job. Und dann fahren sie und die Fahrt geht aus Bangkok raus und das ist eigentlich schon der Punkt, wo er anfängt, sich zu wundern und wo er auch anfängt, tatsächlich Handyvideos heimlich zu machen. Die liegen uns auch vor. Und die fahren also dann durch so, ja, karge Landschaften, viele Felder. Ne? Man sieht Bambus, Gräser an der Seite. Also man merkt so richtig, die fahren einfach durch die Pampa. Die fahren viele Stunden und zwar von Bangkok dann am Ende bis zur Grenze nach Myanmar an den Fluss. Und dort verändert sich auch der ganze Ton dieser Veranstaltung. Also während am Anfang vielleicht der Fahrer und die Begleitperson noch freundlich sind und vielleicht auch noch das ein oder andere Wort mit ihnen wechseln, ist am Fluss eigentlich ganz klar, dass sie jetzt in so ein kleines Boot steigen müssen und dass sie über diesen Fluss rüber müssen. Und das ist immer so auch dieser Punkt, wo dann James und auch anderen, denen das passiert ist, schon merken, es ist hier einfach gewaltig was schiefgelaufen.
The agent's light was about everything that was to happen. So we came here blindly. What we were told is not what we found.
Die wissen überhaupt nicht, wo die sind. Und die müssen dann ihre Handys abgeben. Und die kommen dann in eines dieser Gebäudekomplexe mit Stacheldraht außenrum und vielen bewaffneten Menschen. Und dann müssen die einfach mal erstmal machen, was ihnen gesagt wird. Man muss sich das wirklich vorstellen wie ein Gefängnis. Ne? Also die werden zu mehreren in Zimmern gefercht, da stehen Pritschen, da gibt es sonst gar nichts. Ne? Sondern schlafen zu 4, zu 8 in solchen metallenen Doppelstockbetten mit so, wenn überhaupt so Matratzen, lagerartig. Also die sind wirklich gruselige Zustände. Und dann werden sie eingewiesen in dieses Betrugsgeschäft. Und dann müssen sie dort unter Aufsicht antreten und an diesen Schreibtischen dann sitzen, da sind diese Computer drauf mit diesen ganz vielen Kabeln, meist noch ganz viele Handys. Und dann müssen sie anfangen, Leute zu betrügen. Und das Ganze unter Strafe und unter Aufsicht. Und sie müssen eine bestimmte Anzahl von Betrugsgeldern erreichen. Sonst werden sie geschlagen mit Rohren oder es werden ihnen Elektroschocks verpasst. Also es sind sehr, sehr schlimme, ausbeuterische Zustände, in die Menschen dann geraten. Moderne Sklaverei.
It's like hell on earth. We are shocked, we are beaten, we are like animals around here.
Das hat James euch erzählt.
Genau, das hat James uns erzählt, aber er hat das auch dokumentiert, weil es ist ihm tatsächlich gelungen, also er hatte zwei Handys dabei und ein Handy konnte er tatsächlich verstecken. Eins hat er abgegeben, eins hat er versteckt. Und damit hat er also dann versucht nach außen Kontakt aufzunehmen zu einer Hilfsorganisation, die sich für diese Menschen einsetzt, und hat es geschafft, Kontakt aufzunehmen und hat ständig Videos, Sprachnachrichten, verzweifelte Sprachnachrichten nach draußen geschickt und um Hilfe gefleht, weil diese Situation, in die er war, so bedrohlich war.
Today was one of the victims. Today I was shocked. It's not good, man. This is my first time taking the shocks and everything. Help us. We don't have strength here.
Meiner Kollegin Christiane Justus ist es gelungen, die ist Korrespondentin für die ARD im Studio Singapur, die ist an die Grenze gefahren und ist dann mit einer Drohne über diese Compounds, über verschiedene Compounds geflogen. Und da kann man eben sehen, wie diese riesigen Gebäude von außen aussehen, diese grauen Mauern, eben wie gesagt teilweise vergittert, hohe Stacheldraht. Und innen muss man sich fast vorstellen wie eine kleine Stadt. Also das ist das, was uns James und auch andere berichtet haben. Da gibt es dann auch so eine Art schlechte Kantine. Da gibt es dann sogar so Kioske, es gibt teilweise Prostituierte, es gibt teilweise Drogen. Und die Scammer bekommen auch so eine Art Gehalt. Ja? Also die kriegen ein bisschen Geld. Und von diesem Geld müssen sie dann sozusagen in dem Compound dann einkaufen. Ne? So ist das organisiert, wie eine kleine Stadt.
Und wie viele Menschen sind da ungefähr in dieser kleinen Stadt?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt kleinere, das arbeiten dann vielleicht 50 bis 100 Menschen. Es gibt auch größere mit vielleicht 1000 Menschen. Aber insgesamt, also wir haben auch Reports gelesen, die die UN herausgibt, ne, die so dieses Phänomen ein bisschen großflächiger untersuchen. Und die sprechen wirklich von mehr als 100.000 Menschen, die in Myanmar gefangen gehalten werden in diesen Scam-Zentren. Ne? Also mehr als 100.000 Menschen.
Wer organisiert das alles? Ich meine, auch gerade in Myanmar, das ist ja auch kein Land, in dem man mal eben so zum Arbeiten hinfahren kann.
Myanmar, vielleicht zum Hintergrund, ist ja ein Land, was seit vielen Jahren von einem sehr grausamen und sehr brutalen Bürgerkrieg geschüttelt wird. Diese Compounds, von denen ich gesprochen habe, weil irgendwo müssen die ja auch herkommen, ne? Diese großen Komplexe. Und gedacht waren die zum Teil tatsächlich als Casinos, Glücksspiel, Vergnügung, Hotels. Ne? So war das ursprünglich mal dann angelegt. Und dann während der Corona-Pandemie ist das ja alles zusammengebrochen. Und diese, ich nenne es mal verworrene Situation, die macht sich die chinesische Mafia zunutze. Und dann hat man dort diese Betrüger einquartiert und angefangen, immer mehr Menschen von allen Ecken der Welt dorthin sozusagen einzufliegen, einzuschleppen, ja, Menschenhandel. Und die lokalen Behörden, wenn man das überhaupt so nennen darf, die sind halt bestochen und geschmiert und arbeiten mit der Mafia zusammen. Und deswegen geht es auch.
Wie lässt sich das belegen?
Also die UN erstellt umfassende Reports für diese Region und die beschreiben eben die Strukturen, die auch dort dahinter stehen, und die beschreiben auch, dass da Milliarden verdient werden.
Und chinesische Mafia, das klingt ja mysteriös und wie aus so einem Gangsterfilm. Was weißt du über diese Gruppierung und über die Hinterleute?
Also die chinesische Mafia, das sind die Triaden, und es gibt einen Zweig oder einen Arm der Triaden, das sind die 14K-Triaden. Die haben eine ganz, ganz lange Geschichte. Man muss sich das wirklich vorstellen, auch wie bei der italienischen Mafia, das heißt, da gibt es Bosse und Oberbosse und Unterbosse, und die treten aber nach außen auf eigentlich wie Investoren. Also das sind eben nicht so gruselige Gangstertypen mit irgendwelchen Knarren am Holster, sondern die sind in Anzug. Die fliegen in Privatjets durch die Gegend. Wir haben so ein paar spärliche Bilder bekommen, die sie selbst auf ihre eigenen, teilweise geschlossenen Social-Media-Kanäle hochgeladen haben, sodass wir dann da über Umwege drangekommen sind. Also keine Mafiosis mit Pistolen im Holster, sondern Männer im Anzug.
Weißt du, wie viel Geld die mit diesen Scamming-Fabriken umsetzen?
Die UN schätzt tatsächlich Milliarden. Also da geht es tatsächlich um sehr, sehr viel Geld.
Wenn man so viel weiß über diesen massenhaften Betrug und wie er organisiert ist, wird denn irgendwie gegen diese Scamming-Fabriken vorgegangen?
Heikles Thema, weil es ist natürlich eine zweischneidige Sache. Einerseits verdient das Land auf eine Art perfide oder krude Art und Weise damit Geld, ne? Weil die lokalen Warlords, die profitieren von diesen Scamming-Centern, denn ne, da müssen Lebensmittel rein, die müssen bewacht werden. Ja? Da gibt es Dienstleistungen, die da rein und rausgehen. Da gibt es also auch Leute, die dort angestellt sind, die dort Geld verdienen aus dem Land. Ne? Andererseits gibt es immer wieder enormen Druck von außen, ja, teilweise aus China, teilweise auch aus Thailand. Thailand zum Beispiel, die stellen dann mal den Strom ab, ne, weil da Strom von Thailand auch eben rüber geht nach Myanmar. China, die machen dann wieder Druck im Hintergrund, weil in China sitzen im Prinzip die Drahtzieher, also da, wo das Geld sozusagen herkommt, die Investoren. Also es gibt Ermittlungen, auf jeden Fall weiß ich, dass also die internationalen Behörden dort ermitteln. Aber es ist eben total schwer, in dieser schwierigen Gemengelage Myanmar dem Herr zu werden. Es geht eigentlich nur mit sehr großem politischen Druck.
James und die anderen Scammer, können die diese Bunker, können sie diese Festung, wie du es beschreibst, einfach verlassen?
Die, die ganz unten stehen, die Scammer, die dürfen natürlich überhaupt nicht raus aus diesen Compounds. Ja? Diese Tore sind bewacht, da ist Stacheldraht, da patrouillieren auch Wächter. Die Betroffenen, die dann in diesen Scam-Centern sind, die sind irre verzweifelt. Also muss ehrlicherweise sagen, dass es da teilweise auch Suizide gibt, weil Menschen einfach keinen Ausweg mehr sehen. Das ist eine sehr traurige Geschichte, weil sie dort auch sehr viel Folter erleben. Und eben dieses Gefühl haben, sie sind dort ausgeliefert und sie scammen jetzt bis an ihr Lebensende. Und ein Ausweg ist eigentlich nicht möglich. Aber im Fall von James, dem gelingt tatsächlich dann an einem Abend, in einer Nacht, dem gelingt die Flucht. Also der hält es irgendwann einfach nicht mehr aus und er geht dieses große Risiko ein, dass er irgendwie über diesen Zaun klettert, springt, verschwindet dann im Busch und er schwimmt also durch diesen Fluss.
I was running for my life, first of all, and I was running for my family. I didn't look back. I had I don't know where the energy came from, but I ran as fast as I could.
Und er hat Glück, weil er erreicht die andere Seite lebend, also schafft es, durch diesen sehr breiten Fluss zu schwimmen und rappelt sich und merkt auch, dass er verfolgt wird und rennt also durch den Busch. Wir haben später einen Bericht bekommen von der NGO, die ihm dann auf der anderen Seite in Thailand geholfen hat. Er kommt dann in so eine Art Safehouse und ist dann erstmal sicher. Also das ist jetzt wirklich ein Einzelfall, wo so eine Flucht gelingen kann. In anderen Fällen, da gelingt es dann, dass tatsächlich die Familien die Menschen freikaufen können. Oder es gab jetzt tatsächlich Anfang des Jahres große Befreiungsaktionen, angetrieben von der chinesischen Regierung, weil sehr viele Chinesen betroffen sind. Dann kommen die frei tatsächlich durch Behörden. Das gab es jetzt mal große aufsehenerregende Aktionen. Aber ich würde sagen, das ist trotzdem noch die Ausnahme oder die Seltenheit. James hat es tatsächlich geschafft, zu fliehen aus diesem Compound. Und mit Hilfe eben der NGO ist es dann auch gelungen, dass er sehr schnell nach Hause, nach Kenia zurück konnte. Und das war gut, weil dann konnte er auch seine Familie wiedersehen und seine Kinder. Aber man muss jetzt auch ein bisschen sagen, dass es zur Wahrheit eben dazu gehört, dass diese betroffenen Scammer, nenne ich sie mal, dass wenn die zurückkommen nach Hause, dass die nicht immer mit Jubel und offenen Armen aufgenommen werden. Denn die sind ja ausgezogen, um Geld zu verdienen und die Familie zu unterstützen. Nun passiert eigentlich das Gegenteil. Also die kommen eigentlich als Enttäuschung zurück. Und die müssen ja immer noch Geld verdienen.
Es gab also zuletzt Befreiungsaktionen. Setzen die Scam-Mafia denn auch tatsächlich unter Druck?
Zumindest die Einschätzung von meiner Kollegin aus dem Studio Singapur, Südostasien, Christiane Justus, die hatte ich dazu auch gefragt, so hey, wird jetzt alles besser dank dieser Befreiungsaktionen? Die hat zu mir gesagt, eigentlich sei das Augenwischerei und das Ganze würde im Hintergrund genauso weitergehen wie vorher, weil dafür wird da am Ende einfach zu viel Geld verdient. Und was wir, sage ich mal, aus Deutschland aus tun können, da muss man eigentlich fast andersrum denken. Da geht es eigentlich nur so, dass wir die Finanzflüsse austrocknen. Ja? Also das Geld aus Deutschland muss versiegen.
Und wie könnte man das machen?
Da gibt es gerade ganz interessante Ansätze, die natürlich jetzt auch dank KI sich immer schneller und auch besser entwickeln. Da gibt es zum Beispiel einen Ansatz, sogenannte Honeypots nennen wir das in der IT-Security-Sprache, Honigtöpfe, zu schaffen. Das heißt also, eine KI gibt sich als vorgebliches Opfer aus und die Scammer fallen wiederum darauf ein. Dann chattet diese Opfer-KI, Vorsicht, ja, jetzt hier sind die Rollen vertauscht, dann chattet die Opfer-KI mit den Betrügern, ja, und bekommt zum Beispiel Kontoinformationen, Informationen, Accountnamen raus, Namen dieser Webseite, dieser Apps, ja, also sammelt diese Informationen. Und dann können diese Accounts gesperrt werden. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Geld auf PayPal oder so zu überweisen, dann kann das an PayPal gemeldet werden oder PayPal betreibt selbst sowas, ja.
Also auf der einen Seite nutzen die Betrüger KI als Werkzeug, um global abzocken zu können. Auf der anderen Seite könnte so eine Honeypot-KI auch eine Art Schutzschild vor solchen Betrugsangriffen sein.
Ja, genau. Also es wird sozusagen eine Opfer-KI gepromptet. Du bist jetzt ein älterer Herr, ne? Oder du bist jetzt eine ältere Dame. Genau, die wird gepromptet und dann bewegt die sich zum Beispiel auf X oder auf LinkedIn und ist so eine Art Lockmittel. Und wenn dann Scammer mit der interagieren, dann versucht sie so lange mit denen zu chatten, bis die also immer mehr Informationen herausgeben. Also ich will einmal ganz konkret von der Studie erzählen, die die WissenschaftlerInnen gemacht haben vom Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit, vom CISPA. Und zwar haben die eine Kooperation gemacht, unter anderem auch mit PayPal, aber auch mit X, wo sie genau so einen Honigtopf aufgesetzt haben. Und deren KI hat also mit ganz vielen Scammern gechattet. Und daraufhin konnten tausende X-Accounts geschlossen werden, weil eben rauskam, das sind betrügerische Accounts. Und es konnten auch einige PayPal-Konten geschlossen werden. Das Ganze läuft manchmal auch über PayPal. Dann kann sowas natürlich auch direkt im Hintergrund an PayPal gemeldet werden, ne? Also ich will damit einfach nur skizzieren, es gibt also Möglichkeiten sozusagen, der KI mit der KI zu begegnen.
Und welches Potenzial steckt deiner Einschätzung nach in dieser Gegen-KI, dieser Honeypot-KI?
Ich finde, es sollte und kann auf jeden Fall ein Werkzeug sein, nur wenn man sich das Ganze mal so weiterspinnt, ne, man jetzt davon ausgeht, dass die Betrüger, die Scammer auch immer mehr mit KI arbeiten und dass das Ganze auch immer mehr automatisiert wird und vielleicht reden am Ende nur noch KI gegen KI, ja. Also ich glaube einfach, das Ganze wird sich noch weiter verändern, so schnell, wie sich ja eben auch die ganze KI verändert. Also ich würde sagen, es bleibt spannend.
Vielen, vielen Dank dir, Svea.
Ja, gerne. Also war für uns natürlich auch eine sehr spannende Reise.
Svea Eckerts Film Im Inneren der Cybermafia findet ihr in der Mediathek. Sie hat zusammen mit Christiane Justus aus dem ARD-Studio Singapur und NDR-Kollegin Angelika Henkel recherchiert. In der Doku seht ihr das Videomaterial, das James heimlich in den Scam-Fabriken aufgenommen hat. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Autor der Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Lukas Waschbüsch. Produktion: Pia Janssen, Christine Frey, Ruth-Maria Ostermann, Christiane Gerhäuser-Kamp, Lisa Krumme. Redaktionsleitung: Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns.